Sehr geehrter Herr Pfarrer, lieber Michael, liebe Pfarrgemeinde, danke, es ist eine große Ehre für mich, dass ich heute ein wenig über meine Organisation, über unsere Arbeit erzählen darf. An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Michael bedanken und der Pfarre, die mich wirklich regelmäßig und wunderbar unterstützt. Ich bin auch nur eine Speiche an einem Rad der Mitmenschlichkeit. Nur gemeinsam kann dieses Rad bewegt werden und da brauchen wir auch Menschen wie Michael und die Pfarre und euch alle dazu. An dieser Stelle ein herzliches Vergelt's Gott an alle, die uns immer wieder so liebevoll unterstützen. Ja, Stunde des Herzens, da gibt es sehr viel zu erzählen. Ich versuche mich ein wenig kurz zu halten. Ja, das Ganze geht jetzt schon lange zurück. Also den Verein gibt es so circa 30 Jahre. Ich bin in einer bäuerlichen Familie aufgewachsen am Würserberg. Meine Eltern hatten wirklich ganz schwer, Vater nach der Kriegszeit, alles von Hand aufgebaut, das Haus, der Stall. Dann kamen dann Gäste, wo uns ein wenig unterstützt haben und Geld in das Dorf gebracht haben. Und früher war es so, man konnte nicht studieren oder man musste einfach eine Lehrstelle antreten, die man damals bekommen hatte. Und ich hatte eine Lehrstelle als Einzelhandelskaufmann. Und zur damaligen Zeit war ich schon in der Pfarre bei einem Kapuzinerpater, der unsere Pfarre führte. Und dieser Pater Kletus war für mich wie ein zweiter Vater, den ich immer wieder unterstützt habe. Und es war einfach eine wunderbare Beziehung, die mein Leben, das habe ich dann auch später noch erfahren, ganz, ganz wesentlich geprägt haben. Und dann begann es so, dass ich einfach mit dem Pater immer die Krankenbesuche mitgestaltete. Ich war mit dabei bei den Sterbenden und konnte so in jungen Jahren ganz viel Erfahrung sammeln mit sterbenden Menschen. Eines Tages war ich wieder beim Pater Kletus und er schaute mich an und sagte: Joe, was ist los mit dir? Warum bist du eigentlich so traurig? Warum bist du so niedergeschlagen? Ich habe gesagt: Herr Pater, ich Einzelhandelskaufmann, ich eine Aufgabe mit Geld, das ist wie der Teufel und das Weihwasser, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich bin total unglücklich und eigentlich nicht erfüllt. Dann sagte der Pater zu mir: Du gehst morgen ins Krankenhaus Bludenz und stellst dich vor bei der Schwester Oberin Hildegund. Damals war unser Krankenhaus, also wir gehen da jetzt 40 Jahre zurück, unter geistlicher Führung. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Bludenz gefahren und kam dann zur Schwester Oberin, zur Tür hinein und ich wollte mich vorstellen. Dann hat sie gesagt: Du bist der Joe. Und sage ich: Ja, Pater Kletus hat mich zu Ihnen geschickt und ich würde mich gerne für eine Stelle bewerben. Dann sagte sie zu mir: Du gehst jetzt nach hinten und meldest dich beim Herrn Gantner, du kannst sofort beginnen. Dann sage ich ihr meine Zeugnisse und das brauche ich alles nicht, ich habe genug über dich erfahren, du kannst beginnen. Und dann war es so, dass ich am Anfang, das war glaube ich schon mein erster Tag im Krankenhaus, war meine Aufgabe, da war ein kleiner Junge verunglückt an einem Bauernhof in meiner Nachbargemeinde. Meine Aufgabe war es, weil der tote Sohn bei uns, man konnte ihn nicht mehr retten, war meine Aufgabe, die Eltern, wenn sie dann ins Krankenhaus kommen, dass ich sie einfach auffange und ein wenig tröste. Und das war schon eine große, große Last. Und diese Bilder in meiner Seele, die trage ich, glaube ich, heute noch mit mir herum. Und so ging es weiter. Also die Oberin hatte sehr großes Vertrauen in mich und in das, was ich mache. Und ja, so circa nach einem Monat habe ich dann das persönliche Gespräch mit ihr gesucht und gesagt: Schwester Oberin, es ist sehr wertschätzend, was sie in mir sieht, aber ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich habe Bilder in meinem Kopf, in meiner Seele, das geht schon ein wenig zu weit. Und dann sagt sie, Josef, komm einmal nach vorne. Und dann hat sie mir so auf die Schulter geklopft und gesagt, Josef, jetzt hörst du auf zu jammern und gehst wieder an deine Arbeit, du bist genau der Richtige für uns. Und aus diesen Tagen wurden 40 Jahre in meinem Leben. Und diese 40 Jahre war ich dann sehr oft auf ganz, ganz schweren Stationen und ich habe mich wirklich den Sterbenden gewidmet. Damals hatten wir auch eine Kinderstation und die ersten sterbenden Kinder, die haben was in mir ausgelöst, die haben was mit mir gemacht und mein Leben hat sich darauf völlig, völlig verändert. Und zur damaligen Zeit, den kennt ihr sicher auch momentan in den Medien durch seinen Film, der Husky Tony, der hat im OP angefangen, als OP-Gehilfe. Und er war dann schnell mein Freund und wir haben die Freizeit miteinander verbracht und waren beide ein wenig Abenteurer. Und dann auf der Cingla, da wo ich eigentlich, wo auch meine Heimat ist, da hat der Toni dann begonnen mit seinen Schlittenhunden. Und als wir damals auf den Bergen waren, habe ich zu Toni gesagt, du Toni, kannst du dir vorstellen, dass wir schwerkranke Kinder einmal zu uns auf die Cingla einladen und ihnen ein schönes Wochenende machen. Und Toni war natürlich sofort dabei und so entstand das erste Winterlager, das wir mit krebskranken und schwerkranken Kindern auf der Cingla organisierten. Unsere damaligen Freundinnen haben die Kinder und Familien bekocht, Krauthobel, ein paar Musiker von ihnen haben Musik gemacht, ich kannte auch Zauberer und Clowns, die waren dann auch da und es war genau das, was wir uns in unseren Herzen vorstellten. Wir hatten ja kein Geld, aber etwas hatten wir. Und das ist kostbarer als alles Geld dieser Welt. Wir hatten Zeit. Zeit für diese Kinder, für diese Familien. Und dann, nach diesem ersten Wintercamp, wollte ich wirklich einen Verein ins Leben rufen, der in erster Linie Zeit schenkt. Und dann entstand diese Stunde des Herzens, also auch Stunde des Herzens, einen Moment, einen Pulsschlag, einen Augenblick Zeit für einen Mitmenschen, für ein Kind, für eine Familie, die es ganz, ganz schwer hat im Leben. Dann ging es weiter. Ja, wir haben unsere Kinderhilfsorganisation auf einige Säulen aufgebaut. Die erste Säule waren durch meine Erfahrung im Krankenhaus die ganzen krebskranken Kinder, die wir heute noch im ganzen Land betreuen dürfen. An zweiter Stelle kamen dann auch die ganzen schwerstbehinderten Kinder, die Kinder mit Handicap, die uns natürlich sehr gefordert haben, weil wir dort brauchten wir ganz viele finanzielle Mittel. Also unsere Aufgabe war nicht nur den Kindern Zeit zu schenken, indem wir Kinderflugtage mit dem Toni, mit den Schlittenhunden, sie in den Urlaub geschickt haben, sondern es war dann eine Zeit da, wo wir Pflegebetten brauchten, Rollstühle, Heilbehelfe, Therapien und das alles kostet halt Unmengen an Geld. Und so waren wir dann halt auf der Suche nach Sponsoren, um diesen Menschen nicht nur Zeit zu schenken, sondern wir konnten ihnen nicht die Todesängste und diese Sorgen um ihre Kinder abnehmen, aber wir konnten ihnen wenigstens die finanziellen Seiten erleichtern. Und so ist das ganze Rad im Lauf der Jahre gewachsen. Dann kamen in der Neuzeit, sage ich immer dazu, kamen viele alleinerziehende Mütter, die sich das Wohnen nicht mehr leisten konnten, die Lebensmittel, die Teuerungen. Ich glaube, ich muss euch da nicht vieles erzählen. Vorarlberg ist eines der teuersten Wohnorte mittlerweile in ganz Europa. Die Lebensmittelteuerungen sind unfassbar. Wenn eine kleine Wohnung schon 1200 Euro kostet und eine alleinerziehende Mama, die nur Teilzeit arbeiten kann, eigentlich fast 90% nur für die Wohnung benötigt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Leben immer wieder am Rande, wie das auch bei uns ausschaut. Und so haben wir auch dort immer wieder Sponsoren gefunden, die uns geholfen haben, dass wir auch diesen Müttern helfen. Dann vor 15 Jahren sind meine Eltern gestorben und das hat in mir noch einmal etwas ausgelöst, weil meine Mama damals, die hat am Bauernhof gearbeitet, hat uns Kinder zur Welt gebracht, hat für uns Kinder nichts bekommen, hat für ihre Arbeit am Bauernhof keine Pension bekommen. Ihre erste Pension war, als der Papa verstorben war. Und das war halt eine Mindestpension, eine kleine Pension. Und als meine Eltern tot waren, habe ich mir gedacht, ich möchte was machen für genau für diese Menschen, dass die unter Altersarmut leiden. Und dann entstand dieses, mit ein paar Leuten entstand dieses Projekt Altersarmut. Ja, Altersarmut ist ein unfassbares Projekt, weil wir uns ganz schwer getan haben, an diese Menschen heranzukommen, weil die schämen sich für ihre Not. Und das, was mich immer so zutiefst bewegt hat, das sind genau jene Frauen, also es sind zu 95% sind es Frauen, aber es gibt auch viele Männer, die wir mittlerweile betreuen dürfen. Und diese Frauen und Männer, die wir da betreuen, haben diese Gesellschaft mit ihrem Schweiß, mit ihrer Arbeit, mit ihrer Liebe aufgebaut. Und heute, an ihrem Lebensabend, haben sie fast nichts. Und das habe ich immer sehr beschämend empfunden, auch beschämend für die Politik, dass man diese Menschen vergisst. Das sind eigentlich die Perlen einer Gesellschaft. Und ich habe ganz früh hatte ich einen guten Draht zum Elmar von Tischlein Deck Dich. Habe da mit dem Elmar gesprochen, gesagt, Elmar, können wir so ein Projekt ins Leben rufen, die genau diese Menschen versorgt. Und ich habe dann angefangen, zu diesen Menschen 14-tägig, immer regional unterschiedlich, ihnen eine Kiste Lebensmittel zu bringen, wo alles beinhaltet, was sie sich wünschen. Da muss man schon genau schauen, die einen sind zuckerkrank, die anderen haben halt lieber dieses Essen und wir wollten sie wirklich verwöhnen. Also in jeder Kiste ist so für die älteren Frauen ihr saurer Käse oder ihre Schüblinge, halt alles, was sie sich wünschen. Und so sind wir dann zu den Familien gekommen und zu den älteren Menschen und haben ihnen Lebensmittel gebracht. Und in diesem Bringen haben wir viel Not gesehen, viel auch die desolaten Häuser und Wohnungen, in denen sie gelebt haben. Sie können sich vorstellen, wenn eine Waschmaschine defekt ist von so einer alten Frau, die ist nicht kreditwürdig, die ist nicht imstande, sich eine neue Waschmaschine zu kaufen. Und so haben wir begonnen, Waschmaschinen, wenn der Fernseher kaputt ist oder sonst irgendetwas im Haushalt, was sie dringend benötigt, kaputt geht, dann ersetzen wir das auch. Und der Antonio von der Pizzeria, Antonio in Bluns, ist einer meiner ganz nächsten Gehilfen. Mit ihm zusammen haben wir dann in seiner Pizzeria das Projekt Spenden Sie eine warme Mahlzeit gegründet, genau mit dem Projekt Altersarmut. Und in diesem Projekt Spenden Sie eine warme Mahlzeit spenden uns die Menschen einen Gutschein für ein Essen beim Antonio. Und mittlerweile haben wir über 4.500 Essen an ältere benachteiligte Menschen. Darunter war eine 93 Jahre alte Frau, die zum ersten Mal in ihrem Leben im Gasthaus war. Und Antonio hat ihr so eine ganz schöne Herzpizza gemacht und mit einem Blumenstrauß wurde sie überrascht und wir haben ihr so zugeschaut beim Essen und waren eigentlich unfassbar berührt von dieser Situation und wir wussten genau, das ist genau der richtige Weg, um diesen älteren Menschen zu helfen. Mittlerweile sind es 15 Jahre, da kennen uns die Leute, sie schämen sich nicht mehr. Und warum wir ihnen das Essen bringen, das sind oft 85 plus. Also die Älteste war 100 Jahre, die ist leider verstorben. Und diese Menschen sind oft nicht mehr gehfähig, sind nicht mobil, wohnen oft abgelegen in ländlichen Regionen, findet man diese Frauen sehr, sehr oft. Wir hatten Frauen darunter, das waren drei Frauen, die hatten keine Pension. Die hatten dann, wo der Mann verstorben ist, zum ersten Mal eigentlich ein Geld in der Tasche. Dann viele, das geht so von 300 bis 600 Euro, findet man die noch. Und man nimmt ihnen dann den Zuschuss, weil wenn sie ein Haus haben oder ein Auto haben, dann gilt das als Besitz. Und man sagt halt, sie sollen ihr Haus verkaufen, in ein Altersheim gehen oder so. Aber ich wusste schon ganz genau, das geht nicht. Man kann einen alten Baum nicht verpflanzen, der wird sterben. Und so ist dieses Projekt auch bei uns im Ländlein Herzensprojekt geworden. Es gibt natürlich sehr viel, momentan betreuen wir aktuell 50 solcher Menschen, aber es gäbe sicher noch viel, viel mehr. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft mit diesem Projekt noch ein bisschen publiker machen können, damit noch mehr auch diesen Menschen geholfen wird. Ja, wie schaut unsere, ich möchte euch so ein Fallbeispiel erzählen, wie schaut denn unsere Arbeit so aus? Also im letzten Dezember, also vor Weihnachten, hatten wir eine wunderbare Geschichte, wie das in meinem Alltag ausschaut. Das Telefon läutet und eine Firma in Würs erzählt mir, Joe, kannst du einmal schauen kommen, da lebt ein alter Mann im Auto schon mehrere Monate über den Sommer und ich glaube, er ist obdachlos. Er lebt und isst und schläft im Auto und wir haben einfach Angst, dass er erfriert, weil jetzt kommt der Winter, es wird kalt und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die Gemeinde weiß Bescheid, sie haben überall herumtelefoniert, alle wissen eigentlich, aber ganz viele schauen weg. Und diese Leute in diesem Sportgeschäft waren junge Leute, die haben nicht weggeschaut. Die haben ihm immer wieder Essen gebracht, Kaffee gebracht. Und das war halt ihre Empfindung, ihr Mitgefühl, ihre Mitmenschlichkeit. Dann bin ich zu diesem Mann gekommen und dieser Edi, der ist mir gleich ins Herz gewachsen. Und ich habe gesagt, Edi, warum, weshalb? Und es gibt, jeder Mensch hat gute Gründe für sein Verhalten. Es ist auch immer ein wenig Eigenverschulden dabei, aber ich bin nicht da zum Richten, sondern ich bin da zum Helfen. Und so habe ich Edi gesagt, du, so, das ist kein Leben für dich. Du hast das nicht verdient, du gehörst nicht ins Auto und jetzt wird es kalt. Und ich habe immer so ein Notfallpackage bei mir. Das ist wirklich ein warmer Schlafsack, der über 50 Grad minus geht. Also ich habe Jacken dabei, immer im Auto. Also ich bin ausgerüstet für solche Notsituationen, die mir dann im Land immer wieder begegnen. Ich habe dann mit dem Haus Bonetti telefoniert und wir haben sehr wenig Notschlafstellen. Also wir bräuchten viel mehr Notschlafstellen und da waren halt viele im Land schon ausgebucht. Und ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht. Am Abend im Bett habe ich gedacht, ich muss was tun, weil wenn dieser Mann erfriert, das kann auch ich mit meinem Gewissen niemals ertragen. Nächsten Tag bin ich wieder hin zum Edi, habe gesagt, Edi, wo hast du schon überall, er hat gesagt, die Gemeinde, Stadt, überall gefragt nach einer Wohnung. Und ist leider nichts herausgekommen. Und dann habe ich Edi natürlich immer näher kennengelernt und habe so pflegerisch auf seine Füße geschaut und gesagt, Edi, deine Füße, das schaut gar nicht gut aus, oder? Das ist wie so ein Geschollener, sagt er ja, er hat so Probleme, sie sind immer wieder offen, es passen ihm die Schuhe nicht, er hat so einen Schuh vorne aufgeschnitten, so hat er in seinem Trainingsanzug, hat er in dem Auto gelebt und das waren schon Bilder, die vergisst man nicht. Und ich habe gesagt, Edi, wenn wir jetzt die nächsten Tage nichts finden, dann lasse ich den Notarzt kommen und lass dich einweisen in unser Krankenhaus, dann bist du wenigstens versorgt. Ich habe dann die Notärztin schon vorgewarnt und ihr gesagt, ich werde dich, wenn du Dienst hast, rufe ich dich an, weil ich sehe sonst keine andere Möglichkeit. Und dann am Abend komme ich nach Hause und habe gedacht, ich setze jetzt einen Post ab. Ich habe Edi gefragt, darf ich ein Bild von dir veröffentlichen? Habe dann eine Geschichte geschrieben, bei mir auf die Seite gestellt. Und muss noch dazu sagen, was das Problem war bei Edi. Edi hatte schon eine kleine Pension, Aber Edi hatte Angst, er konnte nicht einmal die Kaution zahlen, weil heute sind die Kautionen 1.500 bis 3.000 Euro, ist ganz normal bei uns. Und dann habe ich gesagt, Edi, wenn du was findest, ich zahle dir die Kaution, das, an dem darf es nicht liegen. Aber er sagte, no, die Wohnungen sind so teuer, das geht für mich unmöglich. Und nach dem Post, das war dann wirklich, die Herbergssuche hat zu Weihnachten ein wunderbares Ende gefunden. Kriege ich einen Anruf aus dem hintersten Montafon, ganz abgelegen in den Bergen, ruft mich eine Krankenschwester an und sagt, Joe, ich komme Edi holen. Ich habe eine Wohnung, eine so Gästewohnung, die ist 50 Quadratmeter, du bekommst sie um 300 Euro und die Kaution lasse ich dir nach. Am nächsten Tag ist diese Krankenschwester gekommen, hat den Edi eingesammelt. Wir haben da die gesundheitlichen Baustellen vom Edi noch besprochen und hat ihn mit versorgt. Und jetzt, ein paar Monate später, habe ich ihn, vor zwei Wochen habe ich ihn besucht im Silbertal. Und die Krankenschwester hat noch zwei Kinder und sagt, Edi war vom ersten Tag weg wie der neue Opa von meinen Kindern. Und er hat sich so in diese Familie eingelebt und diese Einheit der Familie, das war für mich schon ein unfassbares Weihnachtsgeschenk. Diese Geschichte kann nur die Liebe Gottes schreiben. Das ist menschlich gar nicht vorstellbar, dass es so etwas Schönes gibt. Und das ist dann für unsere Arbeit auch wieder ein Lohn, eine Mühe, die man dann mitnimmt und die einem auch gut tut. Es ist nicht alles, es gibt viel Leid, das Antlitz der Not hat auch in Vorarlberg 1.000 Gesichter, aber es ist schön, wenn man helfen kann. Eine zweite Geschichte möchte ich euch noch erzählen. Das ist von einer jungen Frau. Also Krebs ist natürlich unser täglicher Begleiter. Bei Kindern erkranken in Vorarlberg so circa 30 bis 35 Kinder im Jahr und circa 5 davon versterben. Und wir haben eine Frau kennengelernt, ich möchte euch jetzt von einer Frau erzählen, weil es gut hier in diese Kirche auch passt. Sie ist 35 Jahre alt und wohnt in Frastanz und hat die Diagnose vor vielen Jahren Leukämie, Blutkrebs. Dann wurde sie einfach behandelt mit Chemo, Bestrahlung und allem, was man heute so macht. Und leider Gottes hat sie ganz schnell ein Rezidiv. Das heißt bei uns in der Medizin, der Krebs ist zurück. Und dann wusste man, sie braucht eine Knochenmarktransplantation. Und dann geht man auf die Suche. Bei uns gibt es natürlich, Gott sei Dank, so einen wunderbaren Verein wie Geben für Leben von der Susanne Marosch, die dann augenblicklich reagiert. Und Vorarlberg ist da wirklich weltmeisterlich im Finden, dank dieses Vereines. Man hat dann auch schnell einen Spender gefunden für Sabrina. Und leider gehörte sie zu den wenigen Menschen, die diese Knochenmarkspende überhaupt nicht vertragen hat. Sie wurde auf einem Auge sofort blind und auf dem anderen Auge hat sie noch ca. 18% Sehstärke. Gleichzeitig wurde ihr Rachen innerlich wie offen und auch äußerlich. Also sie schaut unfassbar, das ist wie eine einzige offene Wunde ihr Gesicht. Und ich habe dann Sabrina kennengelernt, mit ganz abgemagert, ganz kränklich, immer rund. Sie braucht rund um die Uhr Sauerstoff, sie hat eine Sauerstoffflasche. Aber sie ist ein grundgütiger, liebevoller Mensch, der immer Hoffnung hat und immer lacht. Das ist so bewundernswert, wie sie ihr Leben lebt. Und ihre erste Bitte an mich, weil sie wusste, ich hatte mit der Firma Feeling zu tun, das war dieses Baby-Molke-Bad. Das ist die einzige Kosmetik, wo sie für ihre Wunden verwenden kann, wo sie sich waschen kann. Und so wurde sie ein großer Fan von der Firma Feeling. Die Firma Feeling macht all zwei Jahre eine Charity zu Weihnachten für unsere Organisation, wo wir schwerkranke Kinder einladen und die dann dort eine Spende bekommen. Und ich habe dann mit der Firma Feeling, mit dem Chef, telefoniert und gesagt, darf ich heuer auch Sabrina mitbringen, weil sie ist so ein Fan von euch und auch sie würde eine Spende wirklich dringend benötigen. Und dann kam das so, dass wir am Abend bei der Firma Feeling waren und man die Gelder an die Kinder verteilte, auch an Sabrina. Und wir haben dann Sabrina überrascht mit so einem Überraschungsgeschenk von der Firma Feeling. Und sie war dann ganz gerührt und hat gesagt, Joe, darf ich den Menschen da und der Firma was sagen? Und dann stand sie vor den Leuten und hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht mehr lange lebe, aber ich möchte euch von ganzem Herzen Danke sagen für diesen Augenblick, das für sie so viel bedeutet und die Produkte und das Geschenk, das schätzt sie über alles. Und sie hat dann gesagt, ihr werdet es kaum glauben, aber ich zünde dem lieben Gott jeden Abend 2 Kerzen an. Nicht eine, 2 Kerzen. Eine Kerze zünde ich an für eure Kinder und euch, dass eure Kinder gesund werden und gesund bleiben, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Die 2. Kerze zünde ich an und sage dem lieben Gott Danke, dass ich das Leid bekommen habe und nicht meine Familie, denn meine Familie hätte nicht die Kraft dazu, dieses Leid zu tragen. In der 2. Kerze bitte ich den lieben Gott nicht, dass er mir noch ein langes Leben schenkt. Er ist das Alpha und das Omega, er ist Anfang und Ende. Er weiß, wenn meine Zeit ein Ende findet. Ich bitte ihn aber darum, lieber Gott, schenk mir diese Zeit, die mir noch bleibt, so eine schöne Zeit wie heute bei der Firma Feeling. Und das sind dann Momente, Augenblicke, die man auch wieder mitnimmt ins Leben. Und darum ist Zeit so wichtig. Zeit den Angehörigen, der Familie zu schenken, das ist das aller kostbarste. Das vergessen wir oft. In dieser schnelllebigen, globalen Welt vergisst man das oft, dass Entschleunigung und alles andere ein unfassbarer Gewinn für unsere Seelen, für unsere Familien, für alles wäre. Und das wünsche ich euch allen jetzt an diesem Sonntag, in dieser wunderschönen Pfarrkirche, ich glaube, dem heiligen Martin geweiht. Der heilige Martin ist für uns ja auch ein großes Vorbild der Nächstenliebe. Und ich möchte noch einmal vergelt's Gott sagen, dass ich heute hier bei euch sein durfte, euch ein wenig über unsere Arbeit erzählen konnte. Und danke, Michael, für das, was du machst. Das ist ganz wichtig mit der Jugend. Was ihr alles in der Pfarre auf die Füße stellt, ist schon sehr vorbildlich und man ist immer sehr gut aufgehoben bei euch. Ich wünsche euch einfach Gottes Segen für euch, für euer Leben. Bleibt gesund, werdet gesund und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.